Andächtig hören wir zunächst die Worte der heiligen Lesung vom heutigen Pfingstfest aus der Apostelgeschichte. Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, befanden sich alle Jünger beisammen an einem Ort. Plötzlich entstand vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein gewaltiger Sturm daherführe, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Dann erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten und auf jeden von ihnen niederließen. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in verschiedenen Sprachen zu reden, wie es ihnen der Heilige Geist eingab. Zu Jerusalem weilten aber damals fromme jüdische Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun das Brausen begann, lief die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Alle staunten und sprachen voll Verwunderung: Sind nicht alle, die da reden, Galiläer? Wie kommt es, dass ein jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir Parther, Meder, Elamiter und Bewohner von Mesopotamien, von Judäa, Kappadokien, Pontus und Asia, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und den Gegenden Libyens bei Cyrene, wir Ankömmlinge aus Rom, wir Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir alle hören sie in unseren Sprachen die Großtaten Gottes verkünden. Soweit die Worte der heiligen Lesung. Dann hören wir andächtig die Worte des heiligen Evangeliums, die uns aufgeschrieben hat der heilige Apostel und Evangelist Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das Wort des Vaters, der mich gesandt hat. Dieses habe ich euch gesagt, da ich noch bei euch weile. Der Tröster aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Den Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihn euch. Euer Herz betrübe sich nicht und fürchte sich nicht. Ihr habt gehört, dass ich zu euch gesagt habe, ich gehe hin und komme wieder zu euch. Wenn ihr mich lieb hättet, würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Nun habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschehen ist. Ich werde nun nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt. An mir hat er zwar keinen Anteil, aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und dass ich tue, was der Vater mir aufgetragen hat. Soweit die Worte des heiligen Evangeliums.
Lob sei dir, Christus.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Brüder und Schwestern in Christus, diese Woche jetzt, die Oktavwoche von Pfingsten, sind wieder die Quartembertage. Also Mittwoch, Freitag und Samstag war früher zumindest Fast- und Abstinenztag. Streng genommen sind sie heute nicht mehr verpflichtend für die Diözese München zumindest. Aber denken wir daran, wie wichtig das Fasten ist und was für einen großen Beitrag, wenn wir es selber mal ausprobiert haben, merken wir immer mehr, was für einen großen Beitrag wir damit leisten zu unserer Heiligung und zu unserem geistigen Fortschritt. Deswegen mein Aufruf, dass wir das freiwillig halten. Nach der Himmelfahrt Jesu sind die Apostel also jetzt zurückgekehrt nach Jerusalem und haben dort einmütig im Gebet verharrt, heißt es, zusammen mit den frommen Frauen, besonders natürlich mit Maria, der Mutter Jesu, und mit Jesu Brüdern, beziehungsweise seinen Cousins. Da Jesus ihnen ja gesagt hatte, in der Stadt zu bleiben, bis sie mit der Kraft von oben ausgerüstet seien. Sie haben dann Judas, der sich ja das Leben genommen hat, ersetzt durch die Wahl des heiligen Matthias. Und 10 Tage nach der Himmelfahrt Jesu haben sich die heutigen Ereignisse abgespielt. Wir haben es letzten Sonntag schon gehört, weil Der 50. Tag, auf Griechisch Pentecoste Hemera heißt, heißt dieses Fest auch Pentekost oder Pfingsten. Und an diesem Tag, an dem 50. Tag nach dem Pascha-Fest, wurde von den Juden das Fest Schavuot gefeiert, an dem sich die Juden nochmals erinnerten an die nochmalige Spendung der 10 Gebote oder des nochmaligen Empfangs der 10 Gebote. Das erste Mal hat Moses ja aus Wut darüber, dass sie bei seiner Rückkehr, als er bei seiner Rückkehr gemerkt hat, bei seiner Rückkehr vom Berg Sinai, dass sie um das goldene Kalb getanzt sind, hat er die Tafeln auf das goldene Kalb geworfen und damit die Tafeln zerschmettert. Und darauf hat Gott dann zu ihm gesagt, er soll nochmal 2 Tafeln anfertigen, wo Gott nochmal die 10 Gebote einschreiben kann. Außerdem haben die Juden an diesem Fest für die erste Weizenernte gedankt. Alle waren also jetzt beisammen und plötzlich haben sie über sich ein Brausen gehört, wie wenn es stürmen würde, was umso erstaunlicher ist, als sie ja hier in einem Haus waren. Und das ganze Haus hat dieses Brausen erfüllt und es erschienen kleine Feuerflammen, und diese haben sich verteilt und auf jeden von ihnen niedergelassen. Und so durften die Apostel mit ihren Augen sichtbar, praktisch sinnlich wahrnehmbar sehen, wie der Heilige Geist, der Geist Gottes auf sie herabkommt. Der Beistand, der Tröster, von dem Jesus immer wieder gesprochen hat und den er ihnen versprochen hat. Und sie begannen in Sprachen zu reden, in Sprachen, die sie gar nicht konnten, je nachdem, was der Heilige Geist ihnen eingab. Und dieses Brausen muss ein gewaltiges Brausen gewesen sein, das auch die ganze Stadt erfüllte oder das in der Stadt hörbar war, denn auch die Juden, die in der Stadt waren, hörten es und strömten zusammen. Und wohl wegen dem Fest, das auch die Juden gefeiert haben, waren verschiedene Leute aus den verschiedensten Teilen in Jerusalem. Und als sie da die Apostel in jeweils ihrer eigenen Sprache reden hörten, wunderten sie sich, das sind doch alles Galiläer, die da sprechen, warum hören wir sie in unseren Sprachen jeweils reden? Wie kommt das? Andere spotteten, lesen wir in der Apostelgeschichte, sie sind ja schon voll des süßen Weines. Und darauf sagt Petrus, ihr Juden und all ihr Bewohner Jerusalems, diese hier sind doch nicht betrunken. Es ist doch erst die 3. Stunde, das heißt 9 Uhr in der Früh. Vielmehr geht das Wort des Propheten Joel in Erfüllung. Und jetzt kommt es sehr schön, wie Petrus gleich den Juden versucht zu zeigen, dass das, was sie hier sehen und was sie in den vergangenen Wochen gesehen haben, eigentlich wieder eine Erfüllung der Propheten ist. Er versucht wieder, die Autoritäten, die die Juden annehmen, die Propheten, König David, er nimmt sie und zeigt ihnen, das ist eigentlich hier nur die Erfüllung dessen, was wir schon jahrhundertelang gehört haben. In der Endzeit, sagt Petrus zu den Leuten, spricht Gott, also er zitiert hier den Propheten Joel, in der Endzeit spricht Gott, werde ich ausgießen meinen Geist über alles Fleisch. Seht also, was ihr hier seht, ist wieder eine Erfüllung der Heiligen Schrift der Propheten. Vernehmt meine Worte, sagt Petrus, ruft Petrus den Juden entgegen. Jesus von Nazareth wurde von Gott beglaubigt durch Machterweise, Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn, wie ihr selber wisst, in eurer Mitte gewirkt hat. Den habt ihr nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorherwissen ausgeliefert und durch die Hände der Gottlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Aber Gott hat ihn auferweckt. Sagt doch schon David von ihm, denn der Unterwelt gibst du nicht preis, meine Seele. Du lässt deinen Heiligen nicht schauen, die Verwesung. Brüder, ich darf doch mit Freimut zu euch von David reden. Also er will sagen, von David darf ich doch ohne Vorbehalte hier reden. Er ist doch allgemein anerkannt. Sein Grab befindet sich ja unter uns bis auf den heutigen Tag. Da er ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid zugesichert hatte, er werde einen seiner leiblichen Nachkommen auf seinen Thron erheben, So sagte er vorausschauend von der Auferstehung des Messias, dieser werde nicht der Unterwelt preisgegeben und sein Fleisch werde nicht die Verwesung schauen. Das heißt, das, was sich herumgesprochen hat die letzten Wochen, dass Jesu Leichnam nicht mehr im Grab war, dass das Grab leer war, ist doch alles eine Erfüllung dessen, was wir schon in der Heiligen Schrift, in dem Fall bei König David, lesen. Eben diesen Jesus hat Gott auferweckt. Und dafür sind wir alle Zeugen. Wir wissen ja, mindestens 300 Leuten ist Jesus erschienen nach seiner Auferstehung. Durch die Rechte Gottes nun erhöht, hat er den verheißenen Heiligen Geist vom Vater empfangen und ihn ausgegossen, wie ihr seht und hört. So erkenne denn das ganze Haus Israel mit Sicherheit, eben den Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott als Herr und Messias bestätigt. Als sie das hörten, heißt es, es ist wohl die erste große Bekehrungswelle, ging es ihnen durchs Herz. Und es kamen diesen Tag gegen 3000 Seelen hinzu. Und so hat sich das Versprechen Jesu erfüllt, wie gesagt, dass der Tröster auf die Apostel herabkommen würde. Und wir müssen sie da auch die Gegenwart Jesu gespürt haben und gespürt haben, wie Jesus hier auch dabei ist und wirkt, auch wenn er seit der Himmelfahrt ihnen nicht mehr erschienen ist. Interessant ist auch, wie wir im heutigen Evangelium lesen, wie Jesus den Aposteln wieder den Heiligen Geist verkündet und ihnen sagt, ihr müsstet eigentlich froh sein, dass ich hingehe, denn der Vater ist größer als ich. Viele sagen, da seht ihr doch, Jesus ist nicht Gott, denn der Vater ist größer als er, sagt er. Aber die Väter, ich denke, das ist der heilige Augustinus, die sagen, was Jesus hier meint ist, es ist gut, dass ich hingehe, denn der Vater ist noch viel mehr als das, was ihr mir an meinen sichtbaren Leib seht. Wenn ich zum Vater gehe, dann werde ich verherrlicht, dann kommt meine Göttlichkeit, wird sichtbar, gerade durch das Kommen des Heiligen Geistes. Wenn ich zum Vater gehe, werde ich verherrlicht und ihr seht, dass ich Gott bin. Deswegen, das meint Jesus, wenn er hier sagt, der Vater ist größer als ich. Wir müssen dieses Ereignis nicht nur als vergangenes Ereignis anschauen, wo wir ein geschichtliches Ereignis betrachten, das einmal vorbei passiert ist und jetzt vorbei ist, sondern wir dürfen dieses Fest, wie so oft im Kirchenjahr, dieses Fest wieder feiern mit dem Wissen, dass auch wir denselben Geist, von dem wir heute sein Kommen gehört haben, diesen selben Geist, dass er auch auf uns, mit dem Wissen, dass dieser selbe Geist auch auf uns herabgekommen ist. In der Taufe zunächst, da sind wir ja Tempel des Heiligen Geistes geworden, Kinder Gottes. Die Erbsünde, die uns von Gott getrennt hat und unsere Seele im Dunkeln hat sein lassen, wurde weggewaschen und wir haben die heiligmachende Gnade empfangen. Die heiligmachende Gnade bedeutet Gottes Leben in unserer Seele und auch der Heilige Geist lebt in unserer Seele seit der Taufe. Wir haben die theologischen Tugenden empfangen, Glaube, Hoffnung und Liebe, aber auch die besonderen 7 Gaben des Heiligen Geistes. Und dann besonders natürlich in der Firmung, wo diese Gaben nochmal verstärkt wurden. Ja, die Firmung soll uns ja stärken, in den Glauben tiefer einzusteigen, ihn besser zu verstehen und auch tapfer Zeugnis abzulegen für Gott. Wir werden Streiter Christi. Was für ein schönes Sakrament ist doch eigentlich die Firmung, dass wir hier in besonderer Weise nochmal den Heiligen Geist empfangen dürfen. Und das heutige Fest bietet sich natürlich besonders an, dass wir über dieses Sakrament uns Gedanken machen und uns auch nochmal wieder daran erinnern, dass wir dieses Sakrament empfangen haben und empfangen durften. Denken wir daran, die Firmung, genauso wie die Priesterweihe zum Beispiel und die Taufe, hinterlässt in uns ein unauslöschbares Merkmal, das nie mehr weggewaschen oder ausgelöscht werden kann. Und selbst wenn theoretisch jemand die Firmung im Stand der Todsünde empfangen sollte, so leben die Kräfte des Sakramentes auf, später, wenn er den in den Stand der Gnade wieder zurücktritt. Und so haben wir die sieben Gaben des Heiligen Geistes empfangen: Weisheit und Verstand, Rat und Stärke, Wissenschaft oder Kenntnis und Frömmigkeit und Furcht des Herrn. Weisheit, die uns hilft, in Gott unser höchstes Gut zu suchen und zu finden, das Königreich des Himmels über alles zu schätzen und an erste Stelle zu setzen, die Situationen richtig einzuschätzen und weise zu handeln. Wissenschaft und Verstand, das heißt Erkenntnis und Verständnis im Glauben, in die Glaubensinhalte immer tiefer einzudringen und sie zu durchdringen und entsprechend den Glauben auch erklären zu können. Es ist eine Sache, die Dinge theoretisch zu wissen, und eine andere Sache, sie wirklich zu verinnerlicht zu haben und zu verstehen. Und dann auch vor allem so zu verstehen, dass sie unser Leben ändern. Die Gabe des Rates, das heißt, dass wir den Willen Gottes wissen. Wäre es nicht schön manchmal, wenn wir morgen aufwachen und Gott spräche direkt zu uns und sagte uns, heute sollen wir dies oder jenes tun, diese oder jene Entscheidung so oder so fällen, dieses Problem so oder so lösen. Aber so tut Gott nicht. Oft schenkt er uns auf sehr natürliche Weise Klarheit, zum Beispiel durch den Rat eines Freundes, oder dass wir an die richtigen Menschen geraten, an die richtigen Menschen uns wenden, die uns weiterhelfen. Oder er lässt uns einfach so plötzlich klar sehen, was zu tun ist. Und wie wichtig es ist, dass wir das abwarten, dieses Handeln des Heiligen Geistes, und auch die in Ruhe bleiben und abwarten dieses Zeichen Gottes, den Fingerzeig Gottes. Wie wichtig ist es auch, dass wir zuerst im Gebet Rat suchen und um diese Gabe des Rates bitten. Dann die Gabe der Stärke. Die stärkt uns, das zu tun, was wir als das Rechte erkannt haben, besonders in Zeiten der Versuchung. Sie hilft uns, Versuchungen zu besiegen. Wir müssen gerade stehen für unseren Glauben, für das Gute. Die Gabe der Frömmigkeit, sie hilft uns, ein positives und liebendes Verhältnis zu Gott zu haben. In Gott unseren liebenden Vater zu sehen. Denken wir da oft an das Bild, das die kleine Therese von Lisieux uns von Gott zeichnet. Und dann die Gabe der Furcht des Herrn, die der Anfang der Weisheit ist, wie es heißt. Wer ist Gott? Er ist unser Schöpfer, unser Vater und unser Schöpfer. Das heißt, wir lieben ihn wie einen Vater, aber wir ehren ihn auch, oder wir haben Ehrfurcht vor ihm als unserem Schöpfer, unserem Gott. Wir nehmen ihn ernst, wir wollen ihn nicht beleidigen. Er ist auch unser Richter. Wir müssen für alles, was wir tun, Rechenschaft ablegen. Und dieser Gedanke kann uns oft helfen, die Kraft aufzubringen zur guten Tat oder zum Widerstand gegen das Böse. Auch Jesus hat bei Gelegenheit die Strafe immer wieder auch in Erinnerung gerufen, um die Menschen aufzurütteln und aufzuwecken. Und das ist die Gabe der Furcht des Herrn, dass wir Gott, Ehrfurcht haben vor Gott. Und diese Gaben haben die ganze Kirchengeschichte, und Pfingsten ist ja allgemein die Geburtsstunde der Kirche. Diese Gaben haben die ganze Kirchengeschichte hindurch die Menschen gestärkt. Zunächst die Apostel und dann auch alle Christen nach ihnen. Wie schön ist es auch, an dem heutigen Fest zu sehen, wie Gott in der menschlichen Schwäche wirkt und wie er die menschliche Schwäche stärkt. Gerade bei den Aposteln können wir es ja so schön sehen, wie sie gerade am Tag vorher noch oder mindestens 10 Tage vorher noch in Angst versammelt waren im Abendmahlsaal, die Türen verschlossen hatten, weil sie Angst hatten, dass jetzt die Juden ihnen auch nachspüren. Und jetzt sehen wir, wie sie heraustreten in Jerusalem, mitten in Jerusalem hinaustreten und Jesus wieder bekennen als den Sohn Gottes. Sogar sagen, die Juden haben ihn zu Unrecht hingerichtet, sogar die Juden anklagen in der Öffentlichkeit. Und so sehen wir, was der Heilige Geist vermag. Und er vermag es auch in uns. Vergegenwärtigen wir uns auch, wie die Apostel sich Maria anvertraut haben. Wir haben ja heute im Evangelium oder in der Apostelgeschichte gelesen, dass sie mit Maria versammelt waren. Denken wir daran, wie sie sich sicher immer wieder bei ihr auch Rat und Kraft geholt haben. Und so wollen auch wir immer wieder zu ihr gehen. Und wenn wir uns ihr anempfohlen haben, brauchen wir nichts zu fürchten. Danken wir Gott, dass wir Tempel des Heiligen Geistes sein dürfen, dass Gott mit seinem Geist in uns wohnt, wie er ja heute im Evangelium sagt, wir werden kommen und Wohnung bei ihm nehmen, wenn jemand mich liebt und mein Wort hält. Und so bitten wir abschließend um Belebung und Vermehrung des Heiligen Geistes in uns mit der Oration des heutigen Sonntags. Gott, du hast am heutigen Tage die Herzen der Gläubigen durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes belehrt. Gib uns durch denselben Geist wahre Weisheit und beständige Freude durch seinen Trost. Und in der Postkommunio werden wir nachher beten, der Heilige Geist ergieße sich in unsere Herzen und mache sie rein, o Herr. Er besprenge mit seinem Tau ihr Innerstes und befruchte es. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Amen.